Ihr hört Folge 13. Heute haben wir Lutz Gast zu Gast. Er ist Kammergier-Spezialist und Buchautor.
Er berichtet uns vom Erwerb seines 58er Kamans aus erster Hand, wie er mit der Bahn nach Schweden fuhr, um einen der frühesten VW 411 zu kaufen und was so speziell an amerikanischem Formula V-Zubehör ist.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo, Lutz.
Hallo, Helge. Hallo, Georg.
Hallo, Lutz. Schön, dass du da bist bei uns bei Vintage Wolfsburg. Ich möchte dich wie immer erstmal, möchte unseren Gast kurz vorstellen, für die der Name Lutz Gas vielleicht noch nicht so geläufig ist. Lutz Gas ist vor allen Dingen in der Kammergier-Welt bekannt. Der gelernte Elektrotechniker hat zwei Bücher über die Osnabrücker Sportwagen geschrieben. Die werden mit Sicherheit die Kammern-Fans kennen. Er ist Mitgründer der Kammergier IG Südheide und organisierte die Ausstellung 40 Jahre Kammergier im VW-Museum. Das ist allerdings auch schon wieder ein paar Jahre her. Seit gut 10 Jahren beschäftigt sich der heute 57-Jährige auch mit dem Thema frühe Typ 4. Das wird spannend, so wie Formula V-Zubehör aus den 60ern. Auch eine spannende Geschichte. Darüber sprechen wir heute, aber jetzt wollen wir erstmal von dir, lieber Lutz, wissen, wann dich die luftgekühlte Leidenschaft gepackt hat.
Ja, mich hat die luftgekühlte Leidenschaft gepackt, praktisch vor meiner Geburt. Okay. Ne? Mein Vater, also ich komme ja aus dem Wolfsburger Raum oder aus dem Umfeld Wolfsburg. Jeder Zweite hat in den 50er, 60ern bei VW gearbeitet und mein Vater ist auch zu VW gekommen, eine Woche nachdem der 1 millionste Käfer vom Band lief. Ne? Das, cool. Die Woche drauf hat er angefangen. Das war noch vor meiner Zeit. Hat dann als Werksangehöriger natürlich so schnell wie möglich einen Käfer bekommen. Vorher ist er mit einer alten BMW immer ins Werk gefahren. Mhm. 3 Jahre nachdem er dann 1955 angefangen hat, 1958 gab es dann den ersten Käfer und von da an waren dann seine Autos Jahreswagen, Käfer, 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 bis dann VW umgeschwenkt hat auf wassergekühlt und ab 1974 gab es dann Golf, Golf, Golf und ne, der letzte Golf, bevor mein Vater dann in den Ruhestand gegangen ist, war dann auch ein Golf 3.
Krass, cool, klasse.
Was hat dein Dad bei VW gemacht?
Er war ganz einfach am Band, mhm. Ne, hat also seine große Geschichte, nachdem ich auch mit meinen luftgekühlten anfing, war, wenn ich den Kofferraum vorne aufgemacht habe bei meinem Kamann, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu meinen Kamännern, wenn ich den Kofferraum aufgemacht habe, dann ist bei ihm sofort die Lampe angegangen. Er hat Tachos eingebaut. Er hat die Tachos eingebaut. Ja. Er ist in den vorderen Kofferraum geklettert. Ja. Ne, da war der Tank noch nicht drin zu der Zeit. Ja. Und hat von da an oder aus der Position die Tachos in die Käfer eingebaut und dann auch so die große Elektrik vergartet.
Wow, okay.
Du bist ja auch Elektroniker. Also kommt das... Wurdest du da auch schon geprägt in der Richtung?
Ja, vielleicht, obwohl die Elektronik, die ich habe, das ist ein bisschen umfangreicher. Das ist halt, ich bin in der Industrieelektroniker, ja. Ganz klassisch. Jetzt mittlerweile bin ich in der Instandhaltungsplanung. Und aber das lässt mich halt alles nicht los. Das ist so, ne? Alles mit Technik. Mhm. Und
An was erinnerst du dich so aus dieser Zeit? Also ich stelle mir das so richtig wie in Belleville vor jedem Häuschen steht der Käfer oder der Typ 3 dann später auch. Also ich hatte mal ich war in Wolfsburg, das war als der Touran neu rauskam, bin ich so eine Straße lang gefahren und da stand echt vor jedem Haus ein Touran. Ja. Ich finde diese Stadt so krass anders halt als alle anderen Städte. Wie war das für dich als Kind?
Ja, ich bin, also ich komme jetzt nicht direkt aus Wolfsburg, 30 Kilometer, ne? Also ich komme wirklich vom Dorf, aber auf dem Dorf gab es dann immer die Fahrgemeinschaften, ne? Dann haben die Nachbarn meinen Papa eingesammelt, zu viert im Käfer und dann sind sie nach Wolfsburg bei Wind und Wetter, ne? Also auch bei Schneewehen. Mhm. Und woran ich mich erinnere als Kind ist, dass eben, das ist auch wieder so der Jahreswagen, der durfte nicht gefahren werden. Also der Käfer, das Auto war nicht zum Fahren da. Ne? Das musste mit möglichst wenig Kilometern wieder verkauft werden, weil dann gab es gutes Geld und man konnte den nächsten Käfer wieder davon finanzieren. Ne? Das ist so. Also
ist dir ein Käfer besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, das ist tatsächlich, das ist der 73er, also der letzte Käfer, den wir dann hatten. Familienurlaub im Schwarzwald. Der Käfer wird gepackt, dann ne, Mama, Papa, mein Bruder links, ich rechts, in der Mitte die große Bettdecke und dann habe ich bis in den Schwarzwald meinen Bruder nicht gesehen, weil dazwischen war halt alles vollgepackt.
Das war ein guter Trick für die Eltern, ne?
Das ja, genau. Also es war immer ruhig hinten.
Lutz hatte 1973 schon den neuen 1303 oder seid ihr auf den kleinen Käfer gefahren?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß nur, der war rot und es kann auch so ein Sondermodell gewesen sein.
Ne? Ah, 73, das war diese Urlaubskäfer-Aktion, die es mal gab, ne?
Ja, das kann sein, genau.
Ah, cool, alles klar.
Als Werksangehöriger bist du ja dann auch an diese Sondermodelle etwas leichter rangekommen. Die wurden dann schon beworben. Und
die Werksangehörigen kamen schon schneller oder besser an diese Sondermodelle ran?
Nein, die Teile, also diese Prospekte wurden halt intern verteilt und dann...
Ja. Ne? Und die Werksangehörigen hatten natürlich Lust auf diese Autos, weil sie wussten, die sind nachher begehrt als Gebrauchtwagen, als Jahreswagen wieder, ne?
Genau.
Klar. Mit möglichst wenig Kilometern, wie wir gelernt haben.
Und möglichst genau im Tacho, ja.
Lutz, du hast eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker gemacht und bist dann 85, da warst du 17, richtig? Da bist du dann... war dein Berufseinstieg bei ATE.
Korrekt.
Du hattest zu dem Zeitpunkt schon, du wolltest einen Käfer. Das war für dich klar, oder?
Ja, also das Familienalbum gab eben den Käfer her. Das war so das präsente Auto. Da, man hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht hier in dem Raum Wolfsburg, dass es auch andere interessante Autos gibt. Ich bin auch tatsächlich, erst wollte ich unbedingt einen Käfer haben. Mein erstes Auto wurde dann ein Golf 1 und das ist eben ja geschuldet, ne? Der VW hat umgeschwenkt, 74, luftgekühlt auf wassergekühlt und dann waren die wassergekühlten VWs aus der Sicht meines Vaters die vernünftigen Autos. Käfer war dann nicht mehr vernünftig, ich sollte als erstes Auto dann halt ein Golf 1 bekommen.
Damit der Junge was Vernünftiges bekommt, ne? Genau.
Oh, je. Du hast den Wagen mit 19 bekommen, richtig?
Ja, korrekt.
Das heißt, du bist das erste Jahr, hat dir noch die Kohle gefehlt, um selber was zu kaufen? Oder?
Na, da trete ich auch wieder in die Fußstapfen von meinem Vater. Ich hatte ein Motorrad.
Okay.
Mit 18 ein Motorrad, man ist von der 80er gekommen, hat dann einfach weitergemacht mit dem 1A-Führerschein war es ja damals. Ne? 1B, 1A und dann war das erste Jahr Motorrad. Aber auch da sagt man, im Winter ist dann das Auto die bessere Wahl.
Aber du hast ihn nicht geliebt, den Golf.
Ich habe ihn gehasst.
Ich habe ihn gehasst. Warum?
Ja, also wie gesagt, das Familienalbum war voller Käfer aus von den 50ern bis in die 70er. Und dann mein erster Golf war ein... Ne? Also ich habe ihn bezahlt, meine Eltern haben ihn ausgesucht, ein Manila Grüner mit einer sehr braunen Innenausstattung, Kunstleder, im Sommer klebt man, im Winter friert man fest, ne? Und das war nicht...
Hat die auch so schön ausgedünstet?
Ja, genau, ja, so. Genau.
Aber aus heutiger Sicht ein Traumauto, ne? Also Manila Grün und braune Innenstattung ist natürlich Traum heute.
Ja, 79er war das, genau. Und dann auch die kleinste Maschine drin.
Du hattest aber damals schon diesen Oldie-Tick, ne? Du wolltest was Älteres haben, ne?
Ja, ich wollte einen Käfer haben. Also ich wollte dann einen Käfer haben. Als Jugendlicher fährt man dann natürlich auch auf die Schrottplätze, um sich mit Ersatzteilen zu versorgen. Ne? Dann guckt man schon mal, was es da so gab für den Golf. Und zu der Zeit, ne, in den 80ern, war auch der Käfer auf den Schrottplätzen ja noch sehr präsent.
Oh ja, ne? Ja, wir hatten das Thema gerade mit einem anderen Gast ja auch. In Hamburg gab es diese Schrottverwertung Kiso, da standen reihenweise Käfer damals. Anfang der 90er Jahre noch, da bin ich da auch da durch die Reihen gekrabbelt und das war irre, was da weggeworfen wurde. Ja.
Letztendlich wurde es aber kein Käfer. Ich habe dann auf dem Schrottplatz auch wieder, da stand ein Auto, ein Boxermotor, hat man erkannt, die Hauben waren weg, aber die Form war komplett anders. Und das war dann, also da stand ein 64er Karmann, Karmann Gear Typ 14, vorher noch nie gesehen als Kind, als Jugendlicher. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist auch ein schickes Auto. Und so ist dann, ja, habe ich mich eingelesen. Zu der Zeit gab es halt sehr wenig Möglichkeiten, was zu finden. Ne? Also wir sprechen ja aus von 1989 habe ich mein erstes Auto gekauft oder meinen ersten Karmann gekauft. 88 angefangen eben mich dafür zu begeistern. Und zu der Zeit gab es 2-3 Oldtimer-Zeitungen und den heißen Draht. Den kennen wir in unserem Alter ja auch noch alle.
Ja. Da ist mir was bei euch oben gewesen. Der heiße Draht war auch so ein Annoncen-Zeitschrift, gell?
Genau, ja, genau.
Ja. Bei uns oben gab es ihn gar nicht. Hier oben hieß das Avis, aber genau.
Ich finde es spannend, da haben Helge und ich uns letztens drüber unterhalten. Du sagst, du hast der Karmann, also der war so nicht präsent irgendwie bei dir. Und ich bin jetzt ein bisschen jünger, aber auch nicht wirklich viel. Für mich in Karlsruhe, also ich habe den aus der Kindheit noch ganz präsent. Also wirklich, ich habe viele Karmänner gesehen bei uns. Ich meine mich zu erinnern an späten Karmann mit Eisenbahnstoßstangen in Orange, der bei uns in der Straße stand. Ich kannte das Auto und ich fand das immer toll, im Gegensatz zu Helge.
Also ich glaube, dass bei euch Karmänner mehr vertreten waren, Gears mehr vertreten waren durch den amerikanischen Einfluss irgendwie. Das weil bei uns sein. Ja, bei uns gab es auch nicht viele Gears. Also für mich war der Gear als Kind. Also ich kannte das Auto ja, aber es war für mich nicht so wahnsinnig präsent, das muss ich wirklich mal sagen. Also die fuhren nicht so wahnsinnig viel rum, die Dinger.
Lutz, du fandst den cool, weil er schnittig war.
Ich fand ihn cool, weil er schnittig war und weil er eben ja die Technik vom Käfer und das Design aus Italien, was ja auch heute ne, immer noch über den Karmann gesagt wird. Und so konnte ich den eben auch meine Eltern überzeugen. Ne, solide Käfertechnik. Ne, ich kaufe mir jetzt keinen exotischen Engländer. Früher waren ja auch die Spitfire in den 80er Jahren sehr begehrt. Ja. Ne, da jeder wollte einen Spitfire fahren oder
MGs auch und so. Ne, genau.
Oder ein X19, ein Fiat. Ja. Ne, genau. Ne, also da war der Karmann dann schon doch die solide Bauernvariante eines Sportwagens, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
Und du hast dich da ja richtig reingefuchst. Also schon ein Jahr später hast du dann alleine mitgegründet die Karmann Gear. Ich krieg's echt nicht hin. Die Karmann Gear IG Südheide.
Korrekt, ja, genau. Also wir sprechen fest von 1989, 90. Kein Internet. Und dann, wenn man so ein Auto fährt, dann fährt man zu den lokalen Oldtimer-Treffen, dann trifft man jemanden, der auch so ein Auto fährt und dann tauscht man Adressen aus und dann baut man sich ja dieses Netzwerk auf im Kleinen, was es ja heute im Großen gibt. Ne? Heute ist es global, früher war man froh, wenn man aus dem Nachbarlandkreis einen Kontakt hatte, weil man sich dann gegenseitig helfen konnte mit Ersatzteilen und. Also die großen Händler gab es auch alle so in der Form noch nicht. Ne, das war eben dieses kleine Netzwerk und daraus ist dann die IG Südheide, die Karmann Gear IG Südheide entstanden.
Gibt es noch IGs heute? Ich weiß, ich war wirklich mal bei der IG T2A und so und ich war auch bei der VW IG hier oben bei uns im Norden Mitglied, aber gibt es doch IGs heute, Interessengemeinschaften? Das macht kein Mensch mehr heute, ne?
Ja, also heute, ja genau, ne? Heute macht es wahrscheinlich keiner mehr. Heute nennt man sich anders, ist aber eben auch wieder eine Interessengemeinschaft.
Natürlich, natürlich, klar.
Man spart sich diese ganze Bürokratie, die man...
Genau, der Name ist ja cool, genau. Ja, genau.
Ja.
Darf ich mal, genau. Mir fallen so zwei Sachen immer ein. Die eine Frage bitte nicht missverstehen, aber ich fand den Gier ja immer sehr weiblich. Hast du das nie so empfunden? War der Gier für dich so ein Jungsauto, ein Männerauto?
Nein, das habe ich ganz und gar nicht so gesehen. Also ich brauchte jetzt kein cooles Auto, kein Muscle-Car. Ne, das ist ja so. Aber selbst der Ford Mustang in Amerika ist ja auch ein Frauenauto. Also das muss man immer noch dazu sagen.
Das, ne? Das stimmt.
Und da schmunzle ich dann öfter mal drüber. Ne? Aber gut, ist eine andere Geschichte.
Ja, es war tatsächlich so. Der Mustang drüben in Amerika ganz anständiger als hier, witzigerweise. Das stimmt,
ja. Ja, genau. Ne? Und für mich war eben, ich hatte dieses 50er-Jahre-Design. Es war zwar ein 73er, mein erster Karmann, aber letztendlich ist ja die Karosserieform fast unverändert über die Jahre. Ne? Nur die Stoßstangen haben sich geändert, die Blinker, die Rücklichter. Aber ne, man hatte so die Optik der 50er und die moderne Technik der 70er. Und das war schon ein alltagstauglicher Oldtimer zu der Zeit. Obwohl 1989 waren 73er Karmann ja auch noch kein Oldtimer.
Richtig,
der war neu im Grunde genommen. Ne? Sah aber aus wie ein Oldtimer, das stimmt. Ja. Wenn ich noch eine blöde Frage mal stellen darf. Wir sagen immer so schön Gier, wie alle hier, weil wir wissen, dass es Karmann Gier heißt. Hast du auch mal Gier gesagt von Anfang an oder bist du auch eine der Gia-Saga?
Ja, natürlich fängt man erstmal mit dem Gia an.
Man fängt mit dem Gia an, ne? Wie alle.
Ja, genau.
Ich glaube, ich habe mit dem Gia angefangen. Ja.
Und bis man dann Spaghetti isst und Lamborghini fährt. Lamborghini, und dann irgendwann hat man es dann drin und das ist dann der Gia.
Ne? Richtig. Also ihr Leute da draußen, das ist der Karmann Gia.
Lutz, du hast dann so wahrscheinlich wie jeder zuerst was Neueres gehabt und dann juckt es in den Fingern, was Älteres zu haben. Du bist dann 93, bist du an einen 63er Karmann gelaufen. Wie kam es dazu?
Korrekt. Ja, also ich hatte, dann gab es die Karmann Gier IG Südheide, ist dann schon 3 Jahre alt gewesen. Dann kommen auch Leute und sagen, Mensch, ich suche einen Karmann für meine Mutter und der soll nicht zu alt sein und auch nicht zu neu und hast du da was? Und dann hilft man, ne? Mhm. Und findet dann auch was und derjenige sagt dann, oh nee, das ist mir jetzt aber zu alt und dann sagt man selber, okay, ne? Ein schönes Auto, der 63er, der hat ja auch, also auch wenn die Grundform identisch ist mit dem 73er, aber er hat halt doch wieder dieses klassisch Karmann, ne, dieses 60er-Jahre-Design. Ja. Und dann du kannst meinen kaufen und ich kaufe mir einen älteren. Ja, das können wir machen. Okay, ne, dann geht der 73er in die Hände der Mutter von dem, der einen gesucht hat und man selber fährt dann den 63er. So einfach funktioniert das.
Wie war das damals? Gab es ja auch schon, also du hast 89 den 73er gekauft, 93 den 63er. Damals gab es ja dann auch schon die VW-Szene. VW Speed hat ja noch ein bisschen gedauert, die kam ja erst 95 raus. Hast du die gelesen oder hat dich das getunte Zeug so gar nicht interessiert?
Ich habe die gelesen, ne? Natürlich habe ich die gelesen. Ich habe alles verschlungen, also ob es jetzt die Speed, die Szene, dann die Ultramar-Markt und so weiter. Ne? Also das war eben der Input damals. Aber ich muss dazu sagen, ich bin Rockstock, oder wie man sagt. Ne? Also das Tuning endet bei mir im Zubehörkatalog von damals. Ne? Das ist ja auch sehr interessantes Tuning, ist auch sehr, also wenn man es Tuning nennen darf, ne? Ist halt interessant, wenn man sein Auto mit so originalem Zubehör aus der Zeit ausstattet. Ja. Da bin ich ein Freund von Carlook. Guck ich mir ganz gerne mal an, aber es wäre halt nichts für mich.
Ist halt nicht deins. Ja.
Über das Originalzubehör müssen wir danach noch sprechen, da kommen wir noch zu.
Ja. 2 Jahre später, 1995, wurde der Karmann 40 Jahre alt. Wie kam das dazu, dass du mit dieser Ausstellung im VW-Museum mitorganisiert hast?
Ja, das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Ich habe natürlich auch durch meine räumliche Nähe Kontakt gesucht zum VW-Museum, weil ich selber Fragen hatte. Und zum Beispiel mein erster Karmann, der 73er, der war rot lackiert, war auch keine Originalfarbe. Prospekte hat man auch noch nicht so gefunden. Ne? Also es, die Märkte gab es schon so, aber waren halt nicht
war
so wie heute.
War auch teuer.
Ne? Also ja, war auch teuer. Dann schreibt man das VW-Museum an, ne? Damals Stiftung Automuseum. Wie waren denn die Originalfarben vom 73er? Und als Antwort kam, das können wir Ihnen leider nicht sagen. Und so, ne? Und also ist nicht böse gemeint. Die haben einen ganz anderen Fokus. Die haben viel Anfragen aus aller Welt schon gehabt. Und wie gesagt, ein 73er Karmann war zu der Zeit ja auch noch nicht alt. Ja, ne?
Verbrauchtwagen.
Ja, genau. Und dann habe ich angefangen, selber zu recherchieren. Da ging es dann auch los. Was hat denn der 73er für Farben? Ne? Was hat der 74er für Farben? Was hat der 72er für Farben? Und da habe ich mich dann so wirklich nächtelang um die Ohren geschlagen und versucht, da diese Farben rauszufinden und so weiter. Ne? Eben auch mit Prospekten, aber die fand man nur über die Kleinanzeigen-Teile oder über Händler, die man noch mit einem Brief angeschrieben hat. Ne? Und dann hat man eine Prospektliste zurückbekommen und da hat man dann angekreuzt, was man dann so haben möchte. Und also so ganz klassisch halt. Ne?
Das ist aus heutiger Sicht sehr interessant. Also gerade diese Modelle, die du gerade sagst, so 74, 73, 72, diese letzten Modelle, ne? die Gears mit den Eisenbahnstoßstangen, also mit den Kastenstoßstangen eben halt, die sind aus heutiger Sicht eben seltener als die Autos in den 60er Jahren, witzigerweise. Mhm. Diese Autos sind ja sehr ungewöhnlich, waren immer etwas, nicht missverstehen, aber etwas unbeliebter. Die Leute wollten immer, wie du gerade sagtest, lieber das 60er Jahre Design haben. Und dieses Kastenstoßstangenauto war einfach seltener. Das ist aus heutiger Sicht einfach seltener. Das hat kaum noch einer gekauft, muss man mal ganz klar sagen.
Ja, das stimmt.
Und wenn man sich den Nachfolger anguckt, ne, der Nachfolger war der VW Scirocco, der noch kurz vor dem Golf schon rausgekommen ist. Und wenn man sich das Design anguckt, Scirocco, Karmann-Ghia, da liegen Welten zwischen. Ja. Ne? Also der Ghia 73, 72, 74, das war wirklich ein, ich möchte nicht sagen veraltetes Auto, aber irgendwie ja schon, ne, vom Design her. Es war ein Oldtimer, den du neu kaufen konntest, ne?
Richtig.
Optisch zumindest, ja.
Ja, ich habe mich dann in diese Farbwelt eingearbeitet und habe das dann dem VW-Museum mitgeteilt hier. Mhm. Ne? Wir sind IG Südheide, wir kümmern uns um diese Autos und wir haben jetzt hier mal so eine, ne, über diese Farben ausgelassen und ihr könnt gerne mit unseren unseren Recherchen oder mit meiner Recherche arbeiten und wenn bei euch Anfragen kommen, dann dann habt ihr die Farben zur Hand und könnt auch antworten. Und so ist eine Kooperation entstanden. Ich konnte recherchieren im VW-Museum und das VW-Museum hat, wir haben dann die praktisch über unseren Club, ne, die Fragen beantwortet, alles, was vom Ghia reinkam.
Okay.
Und 1995 stand das Jubiläum an, 40 Jahre Karmann-Ghia. Wir haben gefragt, was macht ihr denn vom Museum? Und die haben gesagt, nichts, aber der Polo hat auch Jubiläum. Ne? Und dann, ich glaube, das waren dann 20 oder 30 Jahre, ich glaube 20 Jahre.
20
Jahre. Ne? Ja, ne? Genau. Und das ging natürlich gar nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir organisieren eine Ausstellung. Ihr stellt die Räume und ja, das alles, was man so braucht, Vitrinen zur Verfügung. Und dann machen wir für euch diese Ausstellung. Und cool. Das wurde auch so gerne dankend angenommen. Ne? Dann haben wir die Ausstellung gemacht, haben dafür auch den Typ 14 Prototyp aus Osnabrück damals bekommen. Das war zu der Zeit 1995, der war in den heiligen Hallen und hat das Werksgelände nie verlassen. Heute ist es etwas anders. Also heute findet man oder sieht man den doch schon mal hier oder da. 1995 war das eine Sensation, dass dieser Prototyp dann in der Ausstellung landet.
Ja, außerhalb von Osnabrück, ja.
Aber war wahrscheinlich relativ einfach hinzukriegen, oder? Oder war das jetzt super kompliziert? Also der Ablauf, dass man überhaupt an dieses Auto drankommt?
Ja, die Beziehungen oder die Kontakte zu Osnabrück, die gingen dann halt auch alles übers VW-Museum damals noch. Ne? Und man war Außenstehender. Man war nicht im Archiv angestellt, man war kein VW-Mitarbeiter, man war einfach jemand, ne, der ein Enthusiast ist und Feuer und Flamme für dieses Auto hatte.
Wie viele Leute wart ihr im Club oder in der IG? Mit wie viel habt ihr die Ausstellung organisiert? Mit wie vielen Leuten?
Ja, so, das Hauptkernteam, das waren 5 Leute.
Okay.
Der eine hat sich um die Autos gekümmert, der eine hat sich um Prospekte und Modelle gekümmert und ne, dann noch so das bisschen drumherum. Also war eine kleine, feine Ausstellung, ne? Aber vielleicht auch nochmal so eine kleine Anekdote am Rand. erzähle ich auch immer gerne. Im VW-Museum hat man uns dann gesagt, wir haben auch noch einen Karmann bei uns im Magazin stehen, einen Prototypen. Mhm. Den können wir ja auch nehmen. Ne? Wie gesagt, es war damals 1995 40 Jahre Typ 14. Und dann sind wir damals in der Stiftung in der Dieselstraße in einen Nebenraum gegangen und dieser Nebenraum war vollgestopft mit Autos und ganz hinten am anderen Ende hat man einen Karmann gesehen, war kein Typ 14, war ein Typ 34 und wir haben dann mit vereinten Kräften Autos auf platten Reifen, ne? Weil jeder weiß, jeder, der schon mal so ein Auto irgendwo geborgen hat, was ein Auto auf platten Reifen, wie schön sich das bewegt, haben wir so Tetris gespielt, ein Auto nach links, eins nach vorne, eins nach rechts, eins wieder nach links und sind an diesen Typ 34 gekommen und das ist das Auto, das mit der langen Sicke am hinteren Kotflügel, das haben wir dann da aus dem Magazin geholt und seitdem steht das auch in der Ausstellung. Also vorher war es halt eingemottet im Magazin und seitdem steht es auch in der Ausstellung.
Ich habe eben nämlich so nachgefragt nach diesem Prototyp vom Karmann-Museum, weil genau von dem Auto, von dem du jetzt gesprochen hast, das habe ich mal organisiert für ein Treffen beim Karmann-Club Karlsruhe. Und das war, da habe ich schon für die Speed gearbeitet. Das heißt, ich war so ein bisschen so, immerhin so ein Typi von der Zeitung, Journalist. Und das war erstaunlich einfach. Ich glaube, ich krieg das, 98 war das so, irgendwie rum, 97, 98, 99. Und das war so, ja, klar, den könnt ihr haben. Dann wurde der nach Karlsruhe gebracht auf den Festplatz. Dann stand er da das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag draußen. Und dann hat er den Sonntag wieder abgeholt und mitgenommen. Wenn man das sich heute vorstellt, also was für ein, also unersetzbares Auto und stand halt einfach da auf dem Festplatz.
Ich meine, das wurde nicht abgedeckt oder so nachts mal?
Nö, das stand da einfach. Und wir wollten damals den Rekord für die meisten Typ 34 an einem Ort schaffen. Das haben wir auch geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren. Wurde dann später beim
Georgs-Marienhütte geknackt.
Ja. Genau. Ja, okay, aber das nur so an der Seite. Das heißt, habt ihr da eine schöne Ausstellungseröffnung dann auch gehabt? Oder?
Ja, genau. Das war eine kleine Ausstellungseröffnung. Ne? Presse, Lokalpresse war da oder beziehungsweise das ging sogar überregional in die Presse. Und das bringt mich dann auch direkt zu meinem nächsten Karmann, ne, also zu meinem aktuellen Karmann, das ging überregional in die Presse, kleine Ausstellung im VW-Museum und ja, war ein Erfolg für uns als Club, ne, dass man da sowas schon mal auf die Beine stellen konnte. Ich meine, wir waren noch ein sehr junger Club zu der Zeit und war auch für das VW-Museum durchaus positiv, ne, und ich kann gleich weitermachen. Für mich privat war es auch ein super Erlebnis. Und zwar, es ging überregional in die Presse und eine Dame aus Wuppertal hat das in ihrer Tageszeitung gelesen, dass im VW-Museum in Wolfsburg eine Ausstellung ist. Und diese Dame hat dann im VW-Museum angerufen und hat gesagt, sie ist dann und dann freitags am Bahnhof und möchte bitte abgeholt werden und in die Ausstellung gebracht werden. Also schon ganz super. Klare Vorstellung. Ne? Aha. Dann wurde ich angerufen von einem Mitarbeiter vom VW-Museum. Wir haben überhaupt keine Kapazitäten und wir wollen das auch gar nicht machen. Aber wenn Sie Lust haben oder wenn du Lust hast, dann kannst du das machen. Und ich dachte so, okay, ne, das gucken wir mal, was da kommt. Mhm. Und das war dann wirklich eine alte, also in Anführungsstrichen Lady, alt in Anführungsstrichen Lady, eine rüstige Rentnerin, die in Wolfsburg am Bahnhof ankam, die ich dann mit meinem Auto ins Hotel gebracht habe, ihren Koffer weg und dann sind wir zusammen in die Ausstellung gegangen. Mhm. Sie hat sich alles zeigen lassen, sie hat sich alles erklären lassen und hat immer so im Nebensatz erwähnt, ja, ich habe ja auch noch einen alten Karmann zu Hause. Ich habe ja auch noch einen alten Karmann und ich finde das Auto ja so schön. Aber was dann auch noch, was mich sehr beeindruckt hat, damals standen auch noch Audi, Horch, Wanderer im VW-Museum, also diese ganzen Nebenprodukte. Und bei den Autos ist die Dame total aufgeblüht. Also das waren die Autos, die ihre Onkels hatten, als sie ein junges Mädchen war. Ja. Und da konnte sie sich dran erinnern. Und gut, also da war ein schöner Tag. Wir haben viel erlebt, wir haben viel geplaudert. Und ich sagte dann, was ist denn das für ein alter Karmann? Und sie sagt, ja, so, den habe ich schon ganz lange. Und können Sie sich ja mal angucken und ich möchte ihn vielleicht auch mal verkaufen. Und dann, gut, ist man so verblieben. Ja, ich habe mir dann, wir haben dann Kontakte ausgetauscht, Telefonnummern und Adresse. Und dann bin ich wirklich einfach mal hingefahren nach Wuppertal und habe die Garage aufgemacht und da stand ein 58er Coupé aus erster Hand.
Ne? Super.
Ja. Und der alte Karmann war wirklich ein alter Karmann und zu der Zeit Lowlights, ne? Heute sagt man Lowlights, früher hat man gesagt, die kleinen Nasenlöcher.
Genau.
Also ein Lowlight zu der Zeit war ein sehr seltenes Auto. Das 95. Heute durchs Internet ist es einfacher. Ne? Also heute sagt man, okay, so selten sind die dann doch gar nicht. Aber damals war schon ein sehr seltenes Auto, wenn man mal ein Vor-59er oder ein Vor-60er Karmann gesehen hat.
So, Autos waren ja auch uninteressant. Also ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Freund Christoph Moos losgezogen bin, für ihn 14er suchen. Und wir sind auch an einen Lowlight rangelaufen. Und also ich meine sogar, dass der ein goldenes Faltschiebedach oder Stahlschiebedach hatte, weiß nicht mehr genau. Christoph meint, das wäre nicht so gewesen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihm das Auto ausgeredet habe, weil das hat diesen komischen 30 PS Motor und den kann man so schlecht tunen. Da gibt's ganz wenig Tuning dafür.
Teilsynchronisiertes Getriebe. Ne?
Genau, das war halt nicht das, was wir gesucht haben damals. Aber das ist natürlich sensationell, wenn man ein Ersthandauto, die muss das ja dann Mitte 40, als sie Mitte 40 war, gekauft haben.
Auto. Ja, genau.
Wow.
Und gut, ich fasse mich da kurz. Also das ist eine sehr schöne Geschichte. Sie hatte ganz klare Vorstellungen, was sie für das Auto haben wollte damals. Genauso wie sie feste Vorstellungen hatte, wer sie vom Bahnhof abholt. Ne? Also sie war sehr resolut. Ja, zu der Zeit hatte ich meinen 63er zerlegt. Ich wollte ihn noch etwas aufhübschen. Und dann steht man ja vor der Wahl. Ne? Restauriert man ein Auto? Das war ja zu der Zeit auch schon gerade der Gier nicht günstig. Mhm. Oder nutzt man die Chance und kauft sich ein Lowlight oder ne? Ja. Dann habe ich mich dafür entschieden, okay, den 63er zu verkaufen und dann den Lowlight zu kaufen.
Das heißt, du hast den 63er Teil zerlegt, verkauft.
Korrekt, richtig.
Okay.
Ja, das wird.
Das ist auch immer ein Abenteuer.
Wirtschaftlich reden wir nicht drüber. Das ist so, ne? Wenn man ein Auto verkauft, wo der Käufer nicht weiß, ob alles da ist oder nicht, da hat man keinen, als Verkäufer keinen großen Verhandlungsspielraum. Ne? Da kann man nicht sagen, ich versichere hier, alles ist da und okay. Gut, ne?
Dann erzähl mal zu dem 58er, was konnte der? Wie viel Kilometer, welche Farbe? Scheckheft gepflegt. Erzähl mal.
Ja, okay, also fangen wir an. Ich habe, ich hatte 2 Jahre mit der Dame verhandelt. Also sie hatte eine ganz konkrete Preisvorstellung. Mhm. Sie wollte von dem Geld eine Kreuzfahrt machen. Und okay. Also wirklich auch wieder ganz.
Ja. Kein Schnäppchen.
Ja. Nein, das war kein Schnäppchen zu der Zeit.
Und 2 Jahre verhandelt, okay, ja.
Ja, und na gut, 2 Jahre verhandelt, letztendlich habe ich den Preis gezahlt, den sie haben wollte. Aber ich hatte 2 Jahre Zeit. Ich hatte 2 Jahre Zeit zu sparen.
Ja. Das nenne ich schön. 2 Jahre verhandelt, also ich habe bezahlt, was sie wollte.
Ja. Ja, okay. Ich muss dazu sagen, also das Auto war, wurde immer getüft, alle 2 Jahre zum TÜV gefahren vom Hausmeister. Die Dame hatte keine Angehörigen und sie war zu der Zeit 84 und dann spielt ja auch die Zeit so ein bisschen mit halt. Ne? Irgendwann sagt der Hausmeister, ich habe mich ums Auto gekümmert, ne? Ich habe die Schlüssel, also lassen wir es doch einfach hier. Ne? Und da musste ich in den sauren Apfel beißen. Halt. Und ja, Auto gekauft, Auto wird abgeholt. Ich mache die Garage auf. Ich habe auch der Dame versprochen, die Garage besenrein zu hinterlassen. Da waren noch so ein paar andere Sachen in der Garage. Und nichts in der Garage war jünger als von 1968. Das muss ich dazu sagen. Also da lagen Zeitungsstapel. Die letzte Zeitung war von 1968. Da lag ein Federballspiel aus den 50er Jahren, eine alte Luftmatratze von Metzler aus den 50er Jahren. Nichts war jünger als von 1968. Also ne, 1968 hat die Dame dann auch so ja vermutlich das Interesse an dem Auto oder am Reisen verloren und hat das Auto dann da stehen lassen. Aber immer getüft.
Überleg mal, da war die Mühle gerade 10 Jahre alt. Ne? 58 Gier, 68, 10 Jahre alt.
Ja. Ich hab auch ein Fahrtenbuch bekommen. Also ne, die Dame hatte keine Angehörigen und sie hat ganz akribisch für sich jede Fahrt, die sie gemacht hat, in dieses Fahrtenbuch eingetragen. Das habe ich auch heute noch, das Fahrtenbuch. Da steht jeder Kilometer, wann getankt wurde, wann Öl gewechselt wurde. Und das ist natürlich auch eine einmalige Dokumentation für so ein Auto.
Halt, ja. Ne?
Und, ja, mittlerweile habe ich, also ich habe das Auto immer noch. Mittlerweile wurde es einmal nachlackiert, aber alle Anbauteile, die an dem Auto dran waren, außer der Zierleistensatz, sind auch wieder so ans Auto gekommen, ohne Verchromen, ohne Nacharbeiten. Ich habe die abgebaut, gereinigt und wieder angebaut. Und eine kleine Stelle, A-Säule, Schwachstelle beim Typ 14, jeder kennt es, hinter der Schottwand lagert sich ganz gerne mal so der Dreck ab. Ne? Da musste was geschweißt werden, ansonsten war das Auto nahezu ungeschweißt.
Toll. Super. Dein ganzes Wissen hast du dann 1999 in ein Buch gepackt.
Richtig.
Ja. Wie kam es dazu?
Ja, das ist ja auch wieder, das zieht sich eben wie so ein Faden durch. Die Zusammenarbeit mit dem VW-Museum wurde immer immer enger. Mhm. Ne? Also man hat nicht nur über Farben gesprochen, sondern auch über andere Details beim Karmann. Und dann hat der NDR für eine Fernsehreihe über Oldtimer, da gab es verschiedene, ich glaube 4 verschiedene Oldtimer wurden vorgestellt, haben die Experten oder Enthusiasten zum Karmann gesucht. Und die Anfrage kam ans VW-Museum, an die Stiftung und die Antwort von denen war, ne, fragen Sie doch mal den Herrn Gas, der steht Rede und Antwort. Naja, dann der NDR bei mir. Ich habe mittlerweile 99 habe ich dann auch Modell, also was man so hat, halt Modellautos, Prospekte, alles, was man von dem Auto findet, landet dann irgendwo in irgendwelchen Vitrinen oder in irgendwelchen Prospekthüllen. Und der NDR war dann 2,5 Tage bei mir zum Film. Ne, der meiner Modellsammlung. Es gab auch ein kleines Interview zu der Zeit. Und so praktisch daneben habe ich mich dann eben mit dem unterhalten, der Dieter Günther, der den NDR auf mich gebracht hat. Genau. Und der Dieter Günther hat dann gesagt, oh, du hast aber hier eine schöne Sammlung und ich arbeite gerade an einem Karmann-Buch und möchtest du nicht Co-Autor werden? Und okay. Ne, das war das Hobby. mein Hobby war das, mein Enthusiasmus. Und wenn man die Möglichkeit bekommt, an einem Buch mitzuarbeiten, ist das ja eine schöne Sache. Und ja. Im Laufe der Recherchen und der Entstehungsgeschichte des Buches hat dann der Dieter gesagt, ich habe so viele andere Projekte, mach du das fertig. Und dann hatte ich die Möglichkeit, eben dieses erste Buch, mein erstes Buch da in seinem Verlag zu verlegen.
Zeitreise unterwegs im Karmann Gier heißt das, richtig?
Genau, DIN A5 Format, Querformat. Ja. Ne, zu der Zeit war das so ein ganz nettes Büchlein. Ne, ich habe dann auch versucht, das mein Wissen mit reinzupacken, ne, dass man schon mal so eine kleine Chronologie hat.
Ja.
Und zu der Zeit gab es noch nicht viele Karmann-Bücher.
Wir haben jetzt ein paar Mal schon das VW-Museum angesprochen und ich glaube, wir wollen alle nicht, dass da irgendwie ein falsches Bild aufkommt. Also es waren damals einfach andere Zeiten. Die großen Hersteller haben sich so um ihre Historie noch nicht so viel Gedanken gemacht. Es war alles hemdsärmlicher. Also jeder weiß es, der schon mal im ersten Porsche-Museum war. Das war ein Kabuff eigentlich. Dieter Landenberger, den wir auch schon bei uns zu Gast hatten, hat er auch da erzählt von dem Archiv bei Porsche. Und genauso war das eben bei VW eben hemdsärmlicher. Und deswegen war das auch, was ja auch schön ist, einfacher, so ein Karmann-Ghia-Prototyp zu bekommen fürs Treffen. Das wäre heute alles ein Riesenaufriss mit viel Bürokratie und so weiter und so fort. Also das waren eigentlich schon ganz, ganz coole Zeiten. Also ich will nicht, dass man da jetzt denkt, irgendwie das VW-Museum wäre komisch gewesen oder sowas. Das war halt der Zeit geschuldet, muss man so sagen. Ja, jetzt hast du dir eine kleine Auszeit vom 14er gegönnt und bist Richtung Porsche gegangen. Was hat dich denn dazu verleitet, 2001 einen Porsche 924S zu kaufen?
Ja.
Mit 33. Waren es verfrühte Midlife-Crisis? Oder?
2001 war ein 924S doch, aber was ganz anderes sollte ist.
Ja, natürlich.
Ja.
Da kann ich auch ein Lied von singen, aber ja.
Ja, das ist, die Geschichte wiederholt sich. Der Karmann war in den 60ern der Hausfrauen-Porsche, der Sekretärin-Ferrari und der 924er war der Maurer-Porsche. Also richtig. Irgendwo ist man so auf dem, ich sehe es nicht so, ne? Aber irgendwo ist man auf diesem Niveau stehen geblieben. Das sind halt die Einsteigerautos gewesen damals. Das war der Porsche für denjenigen, der gerne mal Porsche fahren wollte, als Neuwagen, der eben nicht an den 911er rankam. Und dann ist der,
Es war ein extrem wichtiges Modell für Porsche, muss man sagen. Ne? Wie all diese Einsteigermodelle tatsächlich bei Porsche, war der 924 sehr, sehr, sehr wichtig, wirtschaftlich gesehen. Denn dieses Auto hat sehr viel Geld in den Konzern wieder reingespült, zu einer Zeit, als Porsche eigentlich mal wieder latent pleite war, ne? Muss man mal ganz klar sagen.
Ja, der Porsche hat so, der 924er hat ja mehr oder weniger drei Firmen gerettet halt, ne? Der Porsche, also Porsche hat ja den 924er als Entwicklungsauftrag für VW gemacht, ne? Dann hat sich aber VW für den Scirocco entschieden. Der Entwicklungsauftrag war soweit fertig, EA 425. Und zu der Zeit in den 60er, 70ern ist ja dann auch NSU in den VW-Konzern gekommen. Neckarsulm waren schon auf der Kippe für NSU. Und dann gab es damals den Deal, ob das jetzt alles geschichtlich so hundertprozentig ist, aber es gab diesen Deal. Porsche baut den 924er in Neckarsulm und rettet 5.000 Mitarbeitern dadurch ihre Arbeitsplätze kauft praktisch den Entwicklungsauftrag zurück von VW, um dieses Auto zu bauen, um sich dann auch selber zu retten. Ne? Und das war dann, denke ich mal, für alle in diesem Pool ein sehr guter Deal. Der 924er hat einen ganz neuen Kundenkreis erschlossen.
Er war wieder ein Riesenerfolg in den USA, wie fast alle Porsche, ja. Ne? Der 24er hat auch in den USA, auch da sind wir wieder beim Thema, ein ganz anderes Standing als in Europa, das ist in Deutschland im Speziellen. Ne? Der Wagen war ein Riesenerfolg da drüben, ne? Weil er auch technisch unglaublich voraus ist, ne? Mit dem Frontmotor oder dem Transaxle-System, also vorne den Motor haben, hinten das Getriebe haben. Das war ja eine ganz, ganz tolle Geschichte einfach. Ne? Und wer es nicht weiß, die Hinterachse des 924 ist dem VW Käfer 13203, beziehungsweise dem Automatik, also allen Schräglenkerkäfern, sehr, sehr ähnlich, ne? Beziehungsweise teilweise gleich. Die Schräglenker selber und so weiter sind gleich von den Abmaßen her. Aber das alles nebenbei.
Ja, genau. Also, ne, ich habe dann diesen 924er, das sollte dann mein Alltagsauto werden. Ist auch ein 924S von 1988. Das erste halbe Jahr lief er bei Porsche, also war voll ausgestattet. Und ja, hat Kaufpreis 2.500 Euro gekostet.
Oh Mann! Ich erinnere mich so gut an diese Zeit, weil ich wollte damals mir auch einkaufen. Ich habe mich so bereden lassen von meinen Freunden, die alle sagten, das ist kein Ding, das taucht nichts und das ist Blödsinn und was willst du mit so einem Auto? Und ich war so in den, auch so Anfang 2000 bis 2005 so in den Dreh, war ich auch komplett auf dem 24er-Trip und ich habe mir keinen gekauft. Ich bereue das so sehr, aber naja.
Hast du den denn noch, Lutz?
Ja, den habe ich noch. Das ist jetzt mein Sommerauto. Ja. Ich bin die Generation, ich habe immer noch ein Sommer- und ein Winterauto.
Ja.
Also ihr beide kennt das vielleicht auch. Ne? Das hat man so, gehabt früher. Ich habe ein Sommerauto.
Immer noch. Ich habe immer noch ein Sommer- und Winterauto. Ja. Nach wie vor. Ich habe auch. Ja, klar.
Ja, und der Porsche läuft und läuft und läuft, wie der VW.
Wie kam es denn dann zu deinem zweiten Karmann Ghia-Buch? Karmann Ghia, der VW im Galakleid, das ist dann bei Delius Glasing erschienen, also einem renommierten großen Verlagshaus. Was ist die Geschichte dahinter?
Ja, auch da ist wieder, man erinnert sich an gute Kontakte. Peter Kurze hat die Buchreihe Bewegte Zeiten und der Peter Kurze war mein Layouter bei meinem ersten Buch. Und der hat dann sich daran erinnert, da ist jemand, Karmann Ghia verrückt. Ich möchte in meiner bewegten Zeiten-Buchreihe den Karmann bearbeiten. Rufe ich doch mal den Lutz an. Okay. Und so ist das zweite Buch entstanden.
Ja, da hast du ja zwei echte Karmann Ghia-Bibeln geschrieben. Ja, kann man schon so sagen. Also es gibt ja nicht allzu viele Bücher über den Karmann Ghia. Also mittlerweile schon einige, aber.
Ja, ich habe immer versucht, ganz ehrlich, also man muss immer sagen, Fachbücher haben einen eher geringeren Käuferkreis. Mhm. Bücher, die schöne bunte Bilder haben, die kauft eben auch Tante Inge für Onkel Fritz, weil der irgendwann mal einen Karmann hatte. Ja. Und ich habe versucht, eben diese beiden Aspekte in diese Bücher zu bringen. Also einerseits sollte es natürlich auch für denjenigen sein, der irgendwann mal einen Karmann hatte und sich freut, immer schöne Bilder zu sehen. Aber ich habe dann auch versucht, eben historisch, chronologisch gerecht auch zu erklären, diese Blinker, diese Rücklichter waren dann und dann und die Innenausstattung hat sich da und da geändert. Also auch so, wenn man genau hinguckt, dann erkennt man schon durchaus auch den technischen Aspekt in den Büchern. Ne?
Das war auch die Zeit, also ich schätze mal, dass du danach dann die Abendschule begonnen hast und die Techniker Ausbildung, sagt man, genau, gemacht hast. Und anschließend direkt, das finde ich sehr spannend, bist du beruflich in die USA für 3 Jahre, also 2007 bis, oder 2 Jahre, 2007 bis 2009, ja. Da erinnere ich mich noch, dass du, da haben wir, ich weiß gar nicht über was, wahrscheinlich schon Facebook oder so. Kann das sein? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall habe ich Bilder von dir gesehen oder wir hatten so Kontakt und du hattest doch da auch irgendwie dir eine riesen Ami-Karre geholt oder sowas. Aber du warst ja da auch VW-mäßig ziemlich unterwegs. Erzähl mal, du hast das so richtig genutzt, die Zeit dort.
Ja, 2007 bin ich dann nach der bestandenen Prüfung direkt ergab sich die Möglichkeit, durch unsere Firma in die USA zu gehen. Also ich habe mich einfach versetzen lassen in die USA, an die Ostküste, Virginia. Und mein erstes Auto da drüben, jetzt fällt Helge vielleicht auch gleich vom Stuhl, war ein 79er Porsche 924 Sebring. Also der Sebring, das ist ein Sondermodell, ja. Der ist ein roter Porsche mit gelb-schwarzen Dekors, gab's 1400 Mal oder irgendwie so, also eine ganz, ganz geringe Stückzahl. Das war mein erstes Auto da drüben. Habe ich auch die erste Zeit gefahren und dann habe ich gedacht, komm, wenn du schon mal hier bist, dann nutze doch mal und kauf dir mal einen Ami-Schlitten, sagt man ja, einen Amerikaner. Und ich habe mir einen Cadillac Coupé de Ville mit 8,4 Liter Hubraum gekauft und das war ein herrlicher Cruiser. Da hat man schon
mal... Welches Baujahr war der?
Das war ein 75er.
Also mit Frontantrieb sind die dann so, ne?
Ja.
Ja, genau.
Ich glaube, der hat noch einen Heckantrieb. Nagel mich da nicht fest. Also da bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen in die Historie.
Aber du warst ja dort auch viel auf VW-Treffen unterwegs.
Ja, korrekt. Also ich habe dann... eine Stunde weg von Washington D.C. Bei uns würde man sagen in der Provinz und in dem Ort, wo ich gelebt habe, gab es einen VW Käfer Club. Die haben sich einmal im Monat getroffen, dann kommt man dahin, hello, I'm from Germany, und dann sind die Kinnladen runtergefallen, warum ich mich da in die Provinz verirre und das hat mir aber auch sehr geholfen da drüben. Also man hatte sofort Themen, über die man sprechen konnte. Man wurde sofort aufgenommen. Also ich muss schon sagen, also diese VW luftgekühlt Community weltweit, die ist einfach einzigartig. Also man sitzt zusammen zum Essen und denkt, man kennt sich ja schon ewig. Also das ist so, man hat die Themen, über die man spricht. Und mit den Jungs da drüben, das sage ich immer so, die haben mich dann zu den VW-Treffen an der Ostküste mitgenommen. Ne? Also in Tennessee, in West Virginia, in South Carolina, North Carolina, sind wir so kurz und quer die Ostküste haben wir abgeklappert zu den Treffen.
Cool. Was ist dir da so in Erinnerung geblieben? Wie waren die Treffen? Also ich war noch nie an der Ostküste auf einem Treffen. Ich sehe nur manchmal Bilder in der Hot VWs und sehe, die Autos sehen schon anders aus als so in Kalifornien. Da hast du doch wirklich viele, tatsächlich wirklich viele Kelloker. Und das, was man so an der Ostküste sieht, das sieht mehr so, weiß ich nicht, anders aus irgendwie.
Ja, das sind ganz viele erste Handautos. Also die sind gekauft worden in den 70ern und die werden immer noch gefahren und gepflegt. Ich hatte auch noch das Glück, dass einer meiner Freunde eine VW Käfer Werkstatt hatte oder hat. Ne? Also der restauriert, der repariert die Luftgekühlten. Und da war ich dann auch wieder der Gear-Experte bei ihm. Ne? Wann war welche Farbe und welcher Blinker? Das zieht sich dann irgendwie so wie so ein roter Faden durch.
Das ist ja, das gipfelte ja in deiner Webseite www.kamen-gear-archiv.de. Die ist ja ein bisschen so wie so eine kleine thesamba.com-Seite, nur für Kamen Gear, und wirklich, du hast ja da alles zusammengetragen, Prospekte, technische Informationen. Besser geht's ja eigentlich gar nicht.
Ja, eine ganz tolle Wissensdatenbank, ja.
Ja, ich wollte halt die Sachen auch so aus dem Kopf haben. Ne? Also ich wollte sie einfach irgendwo haben, wo ich dann hinverweisen kann. Guck dir das an, ne? Da findest du viele Informationen oder deine Informationen, die du suchst, und dann können die Leute das dann auch zu Hause nachgucken.
Das aus dem Kopf raus haben ist, glaube ich, so, du hast deinen Platz gehabt im Kopf. Wie bist du denn dann aber auf den VW 411 gekommen? Das ist ja wirklich, du bist vom Schönling in der VW-Palette zum hässlichen Endline, oder wie soll man sagen?
Ich will es. Okay, also, das kannst du so nicht sagen.
Die 412-Freunde schalten jetzt hier ab.
Ich wollte gerade sagen, Entschuldigung an alle 412-Freunde.
Ja. Ja.
Also ich entschuldige mich auch persönlich bei Hilmar Walde hier an dieser Stelle.
Ja, 411, 412. Wer hat sie auf den Schirm? Fast niemand.
Fast niemand, das stimmt, ja.
Ja, genau. Und also ich muss auch vielleicht nochmal erwähnen, zwischenzeitlich bin ich auch zweimal Vater geworden und ich habe auch zwei Kinder und die wachsen dann irgendwann aus dem Kamen raus. Und wenn man dann mit der Familie vielleicht doch mal weg möchte, dann was bleibt noch anderes luftgekühlt? Ein Käfer, ein Typ 3, ein Typ 4. Ein Typ 4, was ist denn ein Typ 4? Meinst du den Bus? Ne? Und dann, das ist, also da wiederholt sich auch die Geschichte. Der Typ 4 ist so aus dem Gedächtnis verschwunden halt, ne? Aus dem globalen Gedächtnis verschwunden. Waren ja aus Sicht von außen ein Flop für VW. Aber das war einfach die Schlussfolgerung, dieses Auto zu bauen unter der Nordhoff-Ära. Ne? Also ich scherze immer so. Ich sage immer so, die saßen zusammen früher bei VW, wir brauchen ein neues Auto, wir brauchen ein größeres Auto. Ne? Was muss das denn haben? Und dann sagen sie, oh ja, der Käferfahrer, der wollte schon immer 4 Türen haben. Mhm. Ne? Okay, schreiben wir mal in unser Lastenheft 4 Türen. Und der braucht Breitbandscheinwerfer. Das ist für das Überhol-Image. Das hat der Käfer ja auch nicht. Okay, braucht er Breitbandscheinwerfer. Also, ne, das ist, und dadurch ist dann, so wie du sagtest, so ein hässliches Endline entstanden. Ist aber im Auge des Betrachters. Also ich finde das den Typ 4 in seiner Urform mit den großen Scheinwerfern gar nicht so hässlich.
Ist aber es Gott nicht. Ich wollte kurz noch reinschmeißen. Der Heinrich Nordhoff, der Generaldirektor damals bei VW, das war der erste Generaldirektor, der eingesetzt worden ist überhaupt bis 1968. Und der hat straight am Käfer festgehalten. Das war sein Ding. Ne? Er hat sich also, es kam ja schon früh Kritik auf an den Käfer, dass er eben halt veraltet sei und eine Vorkriegskonstruktion ist und so weiter. Und Heinrich Nordhoff hat dran festgehalten. Es kam mit der VW Typ 3 als großer großer Bruder des Käfers. Und spätestens ab Ende der 60er Jahre, so 66, 67, 68, begann die große VW-Krise, dass die Absatzzahlen für den Käfer zwar immer noch groß waren, aber auch die Kritik immer größer wurde an den VW-Käfer. Und man musste sich wirklich was Neues einfallen lassen. Und Heinrich Nordhoff hat eben halt dann tatsächlich eben halt, wie du gerade schon sagtest, Lutz, dieses Lastenheft sich ausgedacht, wie muss ein neuer VW aussehen, was muss alles können, ohne dass wir von dem alten VW-Prinzip groß abweichen. Ne? Und dazu gehört eben halt, der Motor bleibt hinten, der Motor bleibt luftgekühlt. Wir werden 2 Kofferräume haben, wie beim VW Typ 3 auch. Aber ich finde einmal einer der größten Unterschiede und eine der ersten Sachen, wo das Prinzip Porsche, Volkswagen, zum ersten Mal geändert worden ist, das waren denn die 4 Federbody, die neue Achsen, ne? Vorderachse, Hinterachse, nicht mehr an Drehstäben oder nicht mehr durch Drehstäbe gefedert, sondern zum ersten Mal durch McPherson Federbeine rundum gefedert. Das war schon was, eine große Abweichung für das von dem eigentlichen Prinzip VW Käfer.
Und selbsttragende Karosserie. Das stimmt. War ja auch ein Riesenunterschied.
Kein Plattformrahmen mehr, natürlich. Ja, ja, richtig, genau. Natürlich.
Und auch wieder im VW-Museum steht ja auch ein Prototyp vom Typ 4 als Stufenheck, ne, dass die Karosse oder das Auto ist von 1966. Zu der Zeit lief der Käfer ja auch noch, also 5 Millionen, um dann nochmal eine komplett neue Modellreihe draufzusetzen. Das war nicht doof, sondern mutig, würde ich
sagen. Natürlich, der Käfer lief zu der Zeit noch sehr erfolgreich, das wollte ich sagen. Aber wenn man sich die Zeitschrift anguckt, der damaligen Zeit, gab es immer so die Tester, die immer sagten, hier, der neue Kadett kann aber mehr. Und das war immer so, der Käfer wurde mit Autos verglichen, mit Neuwagen verglichen. Da war der Käfer eben halt 30 Jahre alt und der neue Kadett war eben halt neu. Ne? Das war eben was anderes, der neue Ford oder was auch immer. Ne? Ja.
Ja gut, dann wie gesagt, dann habe ich mich mit dem Typ 4 auseinandergesetzt und habe sehr schnell gemerkt, es soll die erste Modellreihe sein, also wirklich der, das wissen vielleicht auch nicht viele, nur das erste Jahr hatte die Breitbandscheinwerfer, danach gab es den Facelift mit den Doppelscheinwerfern.
Genau, und wo findet man so einen guten Typ 4?
Ja, da muss man schon auch kreativ sein. Ich habe zu der Zeit jetzt, ne, also 2012, da gab es eben schon Internet, da gab es schon alle Medien und mobile hoch und runter, Autoscout hoch und runter und nichts gefunden, was so wirklich zutrifft, was ich haben wollte. Und dann macht man sich auch ein bisschen schlau, man vergleicht Autos, man guckt, man lernt dazu, ne, wie sind die Rückleuchten und so weiter. Also auch wieder so Details, worauf man achten muss und woran man so ein Auto schneller kennt. Und dann habe ich durch Zufall ein YouTube-Video gesehen, wo jemand mit dem 411 rumfährt in Schweden. Also das gibt's auch noch, das Video. Er steigt ein, er dreht eine Runde, er steigt aus, macht die Hauben auf und die Türen und dann stand zu verkaufen in dem YouTube-Video, also for sale. Mhm. Und dann habe ich ihn über die Kommentare angeschrieben, weil ich hatte sonst keinen anderen Kontakt. Ne? Ist dieses Auto zu verkaufen und wie kann ich dich kontaktieren? Und dann hat es auch geklappt. Also dann haben wir auch miteinander kommuniziert und ich habe gesagt, ja, kannst du mir noch ein paar Detailfotos schicken von ne, in den Kofferräumen, im Motorraum, von unten. Und wenn das Auto gut ist, dann würde ich das gerne kaufen. Und ja, gut, die Bilder kamen, die Bilder waren so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben vorab schon mal einen Preis ausgemacht und ich wollte das Auto haben. Das Einzige, oder die einzige Schwierigkeit war, das Auto stand in Nässjö. Das ist so Mitte Schweden zwischen Göteborg und der Hauptstadt. Wie komme ich denn da hin? Und dann guckt man auch hinfliegen, Mietwagen, Hänger und so weiter, alles durchgespielt. Und dann habe ich spaßeshalber ja, bei der Bahn geguckt. Und bei der Bahn gibt es so Europa-Linien. Und ich bin hier ne, bei uns in der Nähe von Wolfsburg in den Zug gestiegen, dann letztendlich ne, mit dem Rucksack, mit Tageszulassungskennzeichen. Die gab es damals noch so. Und bin in Nässjö ausgestiegen und diese ganze Bahnfahrt, die hat mich dann auch 56 Euro gekostet. Das war so ein, ne? Also das war ja, musste so sein. Ne?
Und aber das ist doch wirklich von oben, du schon sagst, das sind doch etliche Kilometer von dir aus, ja.
Ja, ja, ja. Man fährt, wie gesagt, ne, durch Dänemark, dann noch mit der ICE hat er nur zwei Triebwagen auf die Fähre und dann noch weiter Richtung oder irgendwo ne, wird dann nochmal umgekoppelt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ist jetzt schon auch schon wieder ne, 2012 ist ja, ja auch schon wieder über 10 Jahre her. Und ja, dann bin ich da morgens hier eingestiegen in den Zug, abends um 17.30 Uhr ausgestiegen. Es war im November und der Verkäufer sagte auch noch, letzte Chance, das Auto hat keine Winterreifen. Ne? Im nächsten Monat darf ich dann nicht mehr fahren im Dezember. Ne? Also ich war schon letzte Chance, dass das Auto noch bewegt werden konnte. Ja, und dann bin ich vor Ort ausgestiegen, war abends. Ne? Er hatte eine beheizte Garage mit Hebebühne und ich konnte mir das Auto in aller Ruhe angucken. Und war wie auf den Bildern. Und ich hatte mir aber auch schon ein Fährticket besorgt im Vorfeld, weil ich musste ja auch sowieso, also ob ich das Auto kaufe oder nicht, ich musste ja irgendwie nach Hause kommen. Und dann war die Idee, ne, über Göteborg, Kiel wieder zurück. Halt, ne? Ich habe das Auto gekauft, bin dann auf eigener Achse von Nässjö nach Göteborg auf die Fähre, ne, über Nacht von Göteborg nach Kiel und von Kiel dann direkt nach Hause in die Garage gefahren.
Du erzählst das jetzt so einfach so. Hattest du das Bar mit das Geld? Du warst ganz alleine, du hattest das Auto noch nie vorher gefahren, das ist ja auch schon nicht ohne Risiko, weil man weiß, man kennt das Auto ja gar nicht. Wie war das denn? Die Kohle hattest du dabei.
Ja, ja, ja. Ich hatte, also wir hatten einen Preis ausgemacht, die Kohle hatte ich dabei. Ich habe heute nochmal geguckt. Auch das Auto hat mich 2.500 Euro gekostet.
Okay, das ist
in schwedischen Kronen. Also ich habe da jetzt keine 50.000 Euro mit mir an den Körper gebunden oder wie auch immer. Ne? Also es war überschaubar und aus meiner Zeit aus Amerika habe ich mitgenommen, wir Deutschen haben immer ganz gerne die German Angst. Also das ist so ganz bekannt, dafür sind wir bekannt, die German Angst, wir trauen uns immer nichts. Und ich sage so, ne, was soll schief gehen? Also ja. man hat ein Handy, man ist im ADAC, ne, also und Schweden ist jetzt auch nicht Urwald, ne? Also das Risiko ist nicht so hoch, wie man es vielleicht dann auch denkt, ja. dass es wäre.
Ja. Über das Auto haben wir ja eine Geschichte zusammen gemacht für die VW Classic, für Ausgabe Nummer 7 2014. Das war das erste Mal, dass ich einen Typ 4, also 411 gefahren bin, überhaupt über einen Typ 4. Und ich war positiv überrascht. Also das fährt sich sehr komfortabel, sehr modern. Es hat nichts mehr mit dem Käfer zu tun, also mit einem, zumindest mit kurzem Vorderwagen Käfer. Und es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und damals dachten wir ja noch, dass es, ich weiß gar nicht, ob wir das noch dachten, aber es ist auf jeden Fall einer der ältesten in Privatbesitz. Aber du bist ja dann nochmal an einen rangelaufen, der noch einen Tick älter war.
Ja, genau. Also man macht da weiter, wo man beim Kamal aufgehört hat, man recherchiert. Und also ein bekanntes Auto ist das zum Cabrio umgebaut, der 411, der ja in Osnabrück steht, mhm, oder ne, bei, jetzt mittlerweile bei VW steht. Das ist auch ein sehr frühes Auto. Das ist also die, das 56. Auto, die, mhm, Fahrgestellnummer 56 oder die Bodynummer. Und ich habe eine vierstellige Karosserienummer. Und das ist auch schon, deutet auf ein sehr frühes Auto hin. Ich habe mir auch das Datenblatt geholt von VW. Im August 68 wurde der 411 vorgestellt, der, ja, Presse und den Händlern. Und mein Auto ist vom September, vom 26. September, also einen Monat später wurde das Auto gebaut, ist dann auch direkt nach Schweden verschifft worden. Mhm. Ne? Und du hast es eben gerade schon erwähnt. Ich dachte so, wow, es gibt wirklich keinen älteren in Privatbesitz, bis auf das Cabrio, was eben VW gehört. Und genau ein Jahr später, auch wieder die typische Fahrzeugplattform, die man sich anguckt, Facebook, ne, findet man jemanden aus Norwegen, der seinen 411 verkauft. Und ich denke so, oh Mann, ne, auch ein, das sieht ja auch aus wie ein sehr früher 411er. Schick mir mal bitte deine Fahrgestellnummer. Und tatsächlich, das Auto war oder ist älter als, mhm, mein Schwede. Genau 3 Tage. Also das ist, ich habe das dann nachrecherchiert. Ich habe den Norweger dann auch gekauft. Also jetzt, um es mal so kurz zu fassen, ich war eine ähnliche Story. Ich bin nur aus Hamburg nach Oslo geflogen, bin dann mit der Bahn weiter auch wieder Probe gefahren. Also gleiche Geschichte, auch auf die Fähre, auch von Kiel nach Hause. Da hat das Bremspedal dann so ein bisschen nachgelassen, kurz vor zu Hause, aber man ist mit dem Auto angekommen. Und Fahrgestellnummer Abfrage, der mein Norweger, also der ist kobaltblau, der ist an einem Montag hergestellt und 4 Tage später, am Donnerstag in der gleichen Woche, ist dann der Schwede hergestellt worden. Also wirklich, ja, die Autos sind ne, ein paar Tage, ja, unterschiedlich. Auch ganz witzig, mein schwedischer 411er ist die Standardversion. Also, mhm, man sagt es immer so, VW 411L. Das kommt immer so eigentlich so sehr schnell, wenn man über die Autos spricht, weil zum Großteil wurden die in der L-Luxusversion verkauft. Mhm. Und die Standardversion ist mit einer reduzierten Ausstattung. Und die sind eher seltener. Also, mhm, ne, es gibt, wenn man sich schon so ein teures Auto kauft, dann hat man sich natürlich auch
klar,
das auch noch gegönnt. Ne? Okay. Und der Schwede ist eine Standardversion und der Norweger ist eine L-Version. Also, mhm, 2 Autos aus der gleichen Woche, einer Luxus, einer Standard. Standard ist zum Beispiel der Unterschied, die Gummileiste auf der Stoßstange fehlt, kein Teppich, sondern eine Gummimatte, keine Zeituhr, sondern ein Instrument ohne Uhr. Mhm. Ne, also so kleine Details, die man so von außen nicht sieht, aber die dann doch schon diese Autos unterscheiden. Und das macht es so eben so interessant. Jetzt habe ich beide Varianten und in der frühen Version bei mir zu Hause.
Und ist noch mal ein Auto aufgetaucht? Ist von Montag bis Mittwoch oder? Ist der Montag, ja, okay, und Donnerstag, das sind die beiden Ältesten jetzt aktuell.
Also es gibt natürlich auch so wunderschöne Farben im ersten Jahr und es gibt ja auch noch ein paar Wochentage in dem ersten Jahr. Ja. Da, ne, da kann ich mir vielleicht dann doch mal, also was kommt, das kommt.
Aber noch ist nichts bekannt. Also du kennst noch keinen anderen.
Nee,
noch
leider
keine,
nicht.
Ja. Noch kein Amerikaner gesagt, so, ich habe hier einen vom Dienstag oder so.
Ja, in die USA wurde er ja auch im ersten Jahr gar nicht exportiert. Ja, ja. Da ist er dann ab Da kann wahrscheinlich auch der Himmer weiterhelfen. Ab 71 ist er, glaube ich, dann erst in die USA gegangen.
Cool.
Dein drittes großes Thema, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das waren ja diese das Formula V-Zubehör. Und ich glaube, du hast mich damals schon angeschrieben, als du in den USA warst, oder? Kann das sein?
Mhm. Ja, das kann sein, ja. Ja, diese Formula V-Geschichten, also Formula V ist ja die Rennserie mit den Boxermotoren.
In Deutschland Formel V, genau.
Ja, genau. Ne? Und was so bei den deutschen Händlern als Carmi-Zubehör dann angeboten wurde, das wurde in den USA als Formula V gelabelt. Also schönes Zubehör, um seinen Käfer ähnlich wie MP nochmal zu individualisieren. Ne? Und bin ich das erste Mal in den USA drauf gestoßen bei den Treffen und habe gedacht, das ist ja auch cooles Zubehör. Und dann habe ich angefangen, dieses Formula V-Zubehör zu sammeln.
Erzähl mal ein bisschen mehr von, weil ich das tatsächlich auch nicht weiß. Wahrscheinlich Helge weiß es wahrscheinlich wieder. Ich weiß es nicht.
Ja.
du hast gesagt, das war so wie in Deutschland Carmi. Wer hat denn das Zeug hergestellt?
Ja, ich kann es zumindest so sagen. Also es waren verschiedene Hersteller. VW hat da so von verschiedenen Herstellern Sachen eingekauft. Okay. Unter anderem ja auch Felgen und also wirklich abgefahrene Geschichten. Es gab dann auch Brass, also das, was wir heute als Bra kennen, als Steinschlagschutz kennen. Es gab natürlich Dekorsets, also Aufklebersets und so weiter. Und es gab ein Lenkrad, es gab einen Schalthebel. Es gab also wirklich viele Sachen, die in Europa und Deutschland speziell also gar nicht angeboten worden sind, weil das deutsche Publikum, auch die deutsche Käuferschicht eben noch ganz anders drauf ist, ne? Ganz andere Wünsche immer so hatte. Aber es ist schon sehr interessant. Wir müssen das mal verlinken, wir werden das bestimmt sicher verlinken, auch ein paar Fotos. Diese Formel V-Geschichte ist wirklich aus heutiger Sicht, aus historischer Sicht extrem interessant, weil die Autos den Zeitgeist jemals sprachen. Und wenn man Wir interessieren uns ja auch sehr für California-Look und so weiter. Und da sind durchaus Parallelen denn nachher zu finden. Und es gibt auch sogar prominente Beispiele von Formula V-Fahrzeugen aus Film und Fernsehen. Wer die erste Verfilmung von Footloose kennt zum Beispiel, der weiß, da ist ein gelber Käfer drin. Das ist ein Formula V-Wagen. Und da gibt es auch noch so ein paar andere Beispiele. Und ich habe dann ziemlich nah dran gefressen, wie an so vielen Sachen. Und Lutz eben halt auch. Und Lutz erzählt uns deine Formula V-Geschichte, bitte.
Ja, gut. Ne? Also, man geht über die Käfertreffen, ähnlich wie bei uns hier in Deutschland. Es gibt den Show- und Scheinbereich. Es gibt die Median Daily Drivers hinkommen und den Teilemarkt. Und beim Teilemarkt, da sind eben, so wie bei uns die Carmi-Sachen liegen, da liegen dann ab und zu mal eben diese Formula V-Sachen. Ne? Natürlich auch ganz gerne auch mal so im Originalkarton das ist ja so der heilige Gral, wenn man ein seltenes Zubehörteil auch noch im Originalkarton findet. Und da habe ich so ein paar kleine Schätzchen mitgebracht aus den USA.
Ja, und die Geschichte endet da ja nicht. Also du hast Zubehör gekauft. Und das ist ja für einen VW Käfer. Und wie wir jetzt alle wissen, hast du ja gar keinen VW
Käfer. Du hast ja gar keinen Käfer. Also, was ist die Konsequenz daraus?
Ja, okay. Da muss ich nochmal zurückspringen zum norwegischen 4L. Zu der Zeit, also ein Jahr nachdem ich den Schweden gekauft habe, der Schwede ist Königsrot, habe ich eigentlich einen königsroten Käfer gesucht, um eben mein Formula V-Zubehör da irgendwo reinzubringen. Und ne, ich hatte mir so vorgestellt, Mensch, Papa fährt mit dem 4L, ne, Junior fährt mit dem Käfer und man steht zusammen und es sieht ganz toll aus. Dann ist leider der, oder Gott sei Dank, der Norweger dazwischen gekommen. Aber diese Idee, ne, 4L und Käfer, die hat mich natürlich nicht losgelassen, weil genau wie du es sagtest, Georg, solche Sachen gehören nicht in die Vitrine, die gehören einfach auf die Treffen, auf die Straße. Ich teile gerne solche Sachen mit Interessierten und quatsch auch ganz gerne drüber. Ne? Wir haben auch schon ausgiebig über sowas.
Ganz viel Austausch schon, ja. Also, was ich total sympathisch finde von dir, das hatten wir auch schon öfter mal das Thema, manche Leute teilen ihr Wissen, ne? Andere behalten es alles schön für sich. Und du bist aber einer von denen, ich teile mein Wissen mit und das finde ich gut.
Ja, das ja, genau. Dann, und gut, dann habe ich für mein Zubehör einen Käfer gesucht und hatte auch ganz klare Vorstellungen, sollte königsrot sein, möglichst mit einer weißen Innenausstattung, so ist auch der 411er und sollte ein 68-69er Modell sein, also 68 bis 70, der letzte kurze Vorderwagen, dieses ganze Formula wie Zubehör ist auch so aus dieser Zeit, also da fing dann, da fing auch bei VW diese Individualisierung mit den, mit diesem in Anführungsstrichen Tuning-Teilen an. Und auch hier und da geguckt, auch wieder die typischen, diesmal auch wieder die typischen Plattformen nach Autos durchsucht und nichts gefunden und auch wieder ein Zufall. In München stand ein Käfer, war nicht königsrot, war Savannenbeige, aber sah so ganz gut aus und war vom Preis auch noch okay. Und dann habe ich, ich sitze hier im Norden, der Käfer steht im Süden. Wie kann ich denn an diesen Käfer kommen? Und ich habe einen Bekannten unten in München und den konnte ich, den habe ich vorher auch mit meinem Wissen weitergeholfen und habe ihn gefragt, kannst du dir nicht diesen Käfer für mich angucken? Und er sagte sofort, ja klar, mache ich. Und hat sich den Käfer angeguckt, hat mir dann eine Rückmeldung gegeben, das ist nicht das, was mich interessiert, aber ist eine ganz solide Basis, den könntest du kaufen. Und Telefonnummer hatte ich ja schon vom Verkäufer angerufen und habe gesagt, so, ja, ein Bekannter war da, Käfer würde ich gern haben und wie können wir das denn machen, dass wir so zusammenkommen auf die schnelle Bahn. Und dann sagt er dann so, ja, wo kommst du denn her? Und dann sage ich so, ich wohne in der Nähe hier, Wolfsburg. Und dann sagte der Verkäufer, ich bin morgen bei meinen Eltern in Braunschweig. Ich kann alles mitbringen, ne, die Papiere, und wir können so einen Vorvertrag machen. Na gut, dann auch wieder Kollege Zufall, hat er die Papiere mitgebracht vom Käfer, ist aus dem 68er. Und erstaunlicherweise ist dieses Auto ursprünglich in Braunschweig gelaufen und wurde gewartet in einer Werkstatt, wo ich meine Autos immer zum zur Reparatur oder für die Winterreifen hingebracht habe. Ja. Nur eben 30 Jahre früher. Ja. Oder, ja? Also das ist so auch wieder so, das sollte so sein. Und dann habe ich den Käfer hochgeholt hier zu mir und dann habe ich Helga hat schon den Bra erwähnt. Ich habe so einen Formula V Bra, den packe ich dann ganz gerne mal rauf zu treffen vorne. Ist ein seltenes Teil, weil ist aus Kunstleder und Kunstleder hält nun mal nicht ewig, sondern geht dann auch mal schnell kaputt. Und je älter die Teile werden, desto seltener werden die ja dann auch.
Schwarz-weiß kariert, nehme ich an, oder?
Naja, das ist ein weißer Bra, da steht dann so Formula V drauf, so ein typischer Formula V Streifen noch. Also ist schon, du kennst ja dieses Schachbrett. Mhm. Du hast gerade diesen Schachbrett Bra angesprochen. Das ist noch so ein speziellerer Formula V.
Der total cool aussieht. Ich finde das Design super, aber ja. Ich stehe da total drauf.
Ja, und dann, dann habe ich, beim Käfer hatte ich so vor Augen, den so ein bisschen zu amerikanisieren, weil eben das ganze Zubehör aus Amerika kam. Und der 68er in Deutschland hatte keine Kopfstützen, also nur auf Sonderwunsch. Mhm. Und ich habe wirklich auch noch diese Sitze gefunden für den 68er mit den breiten Kopfstützen. Die gab es ja 2 Jahre nur, dann wurden die Kopfstützen schmaler. Ne, und konnte dann den amerikanischen Look auch von den Sitzen her umsetzen, ne, mit den großen Kopfstützen.
Und was hast du noch alles angebaut? Erzähl mal, du hast ja nicht nur die Bra und die Kopfstützen dran.
Naja, das Lenkrad hat Helge schon angesprochen, das ist natürlich drin. Dann gab es so ein Dekorfolie, Holzfurnier, die ist dann drin. Ein Drehzahlmesser ist drin. Ja, die obligatorischen Rückleuchten aus der Zeit sind dann dran.
Das heißt, was sind das? Das sind ja Bügeleisenrückleuchten?
Ja, genau.
Also komplett rot.
Genau. Ja, genau. Ja.
Okay. Gibt es noch irgendwas, was dir da fehlt aus der Formula V-Reihe, was du gerne noch dran bauen würdest?
So aus jetziger Sicht erstmal nicht. Okay. Also ich finde ihn schon so ganz stimmig.
Der ist super, der Wagen. Du hast ein Zubehörteil drin, das so schön streitbar ist. Du hast ganz spezielle Fußmatten in dem Wagen drin. Die finde ich persönlich total spitze. Und manche Leute finden die ganz schlimm, weiß ich.
Ja, das sind die sind auch sehr beliebt in den USA. Das sind ja. Diese mit dem Marienkäfer drauf.
Genau. Ne,
also mit dem Ladybug.
Ja.
Genau, Ladybug Fußmatten. Und das ist einfach so, ja, das gibt dem ganzen Auto so einen positiven, freundlichen Touch.
Absolut, ne? Also, ich finde die Dinge super. Ich weiß aber, dass manche Leute die ganz schlimm finden. Aber man muss das verstehen, man muss den Kontext verstehen einfach. Und das, ich finde es super.
Ja, davon werdet ihr auf jeden Fall euch natürlich Bilder angucken können bei unseren in unseren Social Media Kanälen, also Instagram und Facebook, wo ihr uns unter Vintage Wolfsburg findet. Lutz, das war ein super cooler Ausflug in die Welt der K-Männer, der 4-11er und natürlich auch noch in die Welt des Formula V Zubehörs. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Und in die Welt der wahnsinnigen Zufälle.
Ja, das stimmt.
Einmal ganz kurz nochmal, Lutz, vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, und alle ihr anderen da draußen, nochmal vielen Dank für euren Support. Folgt uns, abonniert uns auf den üblichen Kanälen natürlich. Haltet die Augen offen bei Facebook und bei Instagram. Dort könnt ihr immer die Fotos auch zu dieser Folge wieder sehen. Denn ich glaube, es gibt eine ganze Menge Sachen, die wir gerade erwähnt haben, die man mal in Bildern sehen muss, worum es hier eigentlich geht.
Auf jeden Fall. Und vielen Dank, Lutz. Und wir hören uns in 14 Tagen
wieder. In 14 Tagen. Bis dann. Tschüss.
Sehr gerne. Danke. Ciao.
Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.